Predige heute über Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18, eigentlich das ganze Kapitel, aber ich lese nur ein paar Verse daraus vor, weil es sonst zu lang würde. Was soll es, dass ihr im Land Israels diesen Spruch im Munde führt? Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden davon die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ihr sollt fortan diesen Spruch in Israel nicht mehr im Munde führen. Wahrlich, alle Seelen sind mein, die Seele des Vaters wie die Seele des Sohnes. Mein sind sie. Die Seele, die sündigt, die muss sterben. Wenn aber eine gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der soll am Leben bleiben, spricht Gott, der Herr. Und es wird dann weiter ausgeführt, wenn dieser Gerechte einen gewalttätigen Sohn zeugt, dann muss der sterben, falls da aber ein gläubiger Enkel noch auf die Welt kommt, wird der wiederum leben. Gott hat Freude am Leben und wenn wir unser Leben so verändern, dass es ihm gefällt, er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Ein Hauptstichwort, was hier in diesem Text auftaucht, ist das Wort gerecht. Ja, heute ist 1. Juli, es ist in Deutschland Zahltag, das heißt wahrscheinlich haben schon viele zig Millionen Mark heute Morgen ihren Besitzer gewechselt. Man kann Ostmark in D-Mark umtauschen, 1:1 oder 1:2, je nachdem worum es da geht. Viele freuen sich darüber, manche Ängste sind damit verbunden. Und ich möchte einfach dieses Stichwort Zahltag aufgreifen, auch für diese Predigt. Wir fragen uns im Leben ja oftmals, zahlt sich eine Sache aus? Wenn ich dieses Geschäft beginne, zahlt sich das aus? Wenn ich diese musikalische Ausbildung anfange, lohnt sich das für mich? Und so weiter. Zahlt sich etwas aus? Und da gibt es so eine nette Formulierung, wo ein Sohn seinen Vater fragt, als er merkt, der Vater stirbt und er war finanziell sehr erfolgreich. Er fragt Vater, wie macht man das, dass man am schnellsten reich wird? Und der Vater sagt dann sehr tiefsinnig, weißt du, mein Sohn, ehrlich währt am längsten. Die Frage, was zahlt sich aus? Lohnt sich zum Beispiel auch das Leben mit Gott? Oder ist es nur so eine moralische Selbsteinschränkung, wo es dann heißt, ach, das ist nicht so gut und das auch nicht? In Deutschland scheint sich das Leben mit Gott zu lohnen, oder? Bei einer Umfrage sagten vor kurzem auf die Frage, glauben Sie an Gott, 70% der Befragten ja. Das Leben mit Gott scheint sich also zu lohnen. Glauben Sie an Gott? Ja. Aber wenn ich Gottes Maßstab nehme, die 10 Gebote, und würde die sozusagen in unser Volk hineinhalten, und fragen, wie sieht es denn aus mit diesem Glauben an Gott? Ist euer Leben denn so, dass es diesem Maßstab etwa entspricht? Dann wird es schwierig. Nehmen wir das nur 3 Gebote, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen und nicht stehlen. Nicht töten, denken wir an diese Tötung der Ungeborenen, denken wir an die Untreue während der Ehe, wo viele Ehen durch Seitensprünge auch einen Sprung kriegen. Denken wir an die vielen Verschiebereien im Wirtschaftsbereich, wo ehrlich Wert am längsten wirklich sehr doppeldeutig ausgelegt wird. Es waren nur 3 Gebote, es gibt aber 10 davon, sodass man fragen könnte, wie ist das eigentlich mit diesem Leben mit Gott? Lohnt sich das? Wird es denn auch gelebt? Da gab es einen deutschen Theologen, der im letzten Krieg am Ende ermordet wurde, hingerichtet wurde, Bonhoeffer, ich denke, dass er diesen Ausspruch tat, er sagt, nur der Gehorsame glaubt. Das ist ein wichtiges Zitat, nur der Gehorsame glaubt. Wenn man also jetzt mal unser Volk nehmen würde, 70% sagen, wir glauben an Gott. Und dahinter diesen Zusatz, nur der Gehorsame glaubt, falls es stimmt, was er sagte, dann wäre die Frage, wie sieht es denn aus mit diesem Glauben? Oder das 1. Gebot heißt ja, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Ich hatte das vor einiger Zeit hier schon mal erwähnt. Da gab es eine Umfrage. Man konnte Gott eine Zahl geben von 1 bis 10. 1 hieße, er wäre ganz unwichtig im Leben. 10, er wäre sehr wichtig. Und er bekam dann einen guten Mittelplatz von 5,6. Er war also relativ wichtig im Leben? Ist es der Platz, der für Gott der richtige ist im Leben? Gott hatte damals seinem Volk Israel ein Bild vor Augen gehalten. Und zwar kam da ein Mann mit einem Lot. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Ich denke schon. Es ist so ein Faden, an dem unten ein zugespitztes Bleigewicht hängt. Und damit kann man testen, ob eine Mauer gerade ist, weil dieser Faden schnurgerade senkrecht zur Erde geht. Und Gott stellte so einen Mann auf die Mauer Jerusalems, um das Lot anzulegen. Und siehe da, die Mauer war ganz schief. Wahrscheinlich war das nicht die Mauer Jerusalems, die war sicher relativ gerade mit so ein paar Buckeln drin, aber es war trotzdem schief für ihn. Und er meinte damit, dass das Leben der Leute schief ist. Und es wäre die Frage, wenn Gott in Ihrem oder in meinem Leben so ein Lot anlegt, wie sähe es denn aus? Wäre dann so die Linie meines Lebens, ging die so gerade runter, direkt parallel zu diesem Lot, oder wäre das doch relativ gezackt und schräg? Wir sind ja gewohnt, dass in der DDR, wenn man da lang fährt, so in Städten, manche Häuser abbruchreif sind. Ich erinnere mich, ich habe da so ein Haus fotografiert, so ein altes Haus in Eisenach, da ging so ein Mann an mir vorbei und sagte, ach, das ist schade für das Bild, was Sie da gerade verschießen. Wie sähe das denn bei unseren Lebensgebäuden aus? Könnte es sein, dass es da auch schade wäre für das Bild? Könnte es sein, dass da auch manches abbruchreif ist, weil einfach die Wände krumm und schief sind, eigentlich nichts richtig stimmt? Israel kam damals in die Verbannung nach Babylon für 70 Jahre, 70 Jahre Kriegsgefangenschaft. Wir haben jetzt nach dem Krieg die Teilung, die wir gerade dabei sind zu überwinden, immerhin nur 45 Jahre zu erleben gehabt etwa. Die Leute waren 70 Jahre außerhalb ihres Landes. Sie wurden in drei Phasen weggeführt. Gott gab sozusagen nach jeder Phase den Leuten eine Bedenkzeit. Er sagte, schaut mal, so sieht es aus, wenn ihr meine Gebote nicht ernst nehmt, wenn ihr ungehorsam seid, euer Land wird kleiner. Und dann wurde der nächste Teil weggeführt. Denkt doch mal drüber nach, wie es euch geht. Und dann schließlich wurden alle weggeführt und nur noch ein winziger Rest blieb im Lande. Im Römerbrief steht Kapitel 6, Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, der Zahltag der Sünde ist die Auswirkung, dass mir der Tod ausgezahlt wird. Ich will das etwas erklären. Tod bedeutet der Weg der Selbstzerstörung. Das heißt, das, was bei Sünde herauskommt im Leben, ist die Zerstörung des Lebens. Und das ist auch bei uns genauso wie damals in Israel. Israel hat sein Land zur Wüste werden lassen, durch ungehorsame, ungläubige Selbstzerstörung. Auch bei uns ist es ja so, dass Dinge kaputt gehen, wo Leute ihre Gesundheit selbst zerstören durch ständigen Ärger, durch Unversöhnlichkeit im Herzen und die Galle dann wirklich kocht im gewissen Sinne, dass sie menschliche Beziehungen zerstören, dass sie finanziell Unordnung in ihr Leben bringen. Und es ließe sich erweitern noch auf viele andere Gebiete, die man alle zerstören kann. Sünde ist Selbstzerstörung, der Sünde Sold ist der Tod. Was also die Sünde mir auszahlt im Leben ist, es geht alles irgendwo auseinander. Und ich vermute, dass der manche davon sehr viel mitbekommen hat und weiß. Nun hat das Volk damals eine Redensart, ein Sprichwort ins Leben gesetzt. Nicht jedes Sprichwort stimmt, da hieß es, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. Saure Trauben, die geben ja so eine Säure von sich und da gibt es so einen Belag auf den Zähnen, der schmeckt so etwas stumpf. Und da sagt man, also die Väter haben die Trauben gegessen, aber die Kinder haben die stumpfen Zähne. Etwas, was biologisch ja völlig unmöglich ist. Auf gut Deutsch, unsere Väter haben uns mit ihrem Leben diese Suppe eingebrockt, die wir jetzt auslöffeln müssen. Sagten die Leute, die damals in diesem Exil in Babylon waren. Ist die Frage, wie ist das eigentlich bei uns? Müssen wir auch die Suppe auslöffeln, die unsere Väter uns eingebrockt haben? Ich denke, in Deutschland ist die Selbstzerstörung auch durch unsere Sünde verursacht. Dass unser Land geteilt wurde, dass da die Ostgrenzen jetzt ein bisschen weiter im Westen sitzen, als sie früher waren, das sehe ich durchaus als eine Folge unseres eigenen Hochmuts als Volk an, so dass Gott einfach das Land ein bisschen verkleinert hat. Er hat uns ein bisschen schwächer werden lassen, eine Art Gerichtszeit Gottes, aber sicher nicht, weil er uns nicht liebt, sondern weil er uns züchtigen möchte, um etwas zu lernen. Ist die Frage, ob wir etwas lernen wollen von ihm. Ich denke, Schuld lässt sich nicht vererben. Schuld lässt sich nicht vererben, aber Schulden können auch weitergehen in einer Familie oder unter Menschen. Und ich denke, dass wir noch ein bisschen von diesen Schulden abtragen müssen, die in unserem Volk sind. Allerdings ist es schwierig auch mit der Schuld. Als ich 21 Jahre alt war, war ich für einige Zeit in Israel und unter anderem auch in Jerusalem. Da saß gerade ein sehr berühmter Deutscher im Zuchthaus dort, das heißt im Gefängnis, das war Eichmann, war gerade wenige Wochen vorher gefangen genommen worden. Gut, ich hätte sagen können, ich war im Krieg ein kleines Kind, als der Krieg zu Ende war, war ich 5 Jahre alt, was kann ich dafür, dass unser Volk solche Verbrechen an den Juden begangen hat? Aber es war ein merkwürdiges Gefühl, ich wusste nie, soll ich so auf den Boden gucken oder kann ich wirklich geradeaus schauen, einfach nur, weil ich ein Deutscher war. Persönlich konnte ich da gar nichts dafür. Ich denke trotzdem, dass Schuld nicht vererbbar und nicht übertragbar ist, aber die Folgen davon müssen andere mittragen. Und ich fand es mutig damals im Exil, da gab es einen Mann wie Daniel, der hat sich vor Gott gebeugt und hat gesagt, Herr, ich bekenne dir meine Sünde und die Sünden meiner Väter. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal getan haben, dass Sie sich gebeugt haben, nicht nur unter Ihre eigenen Fehler vor Gott, das haben sicher viele schon getan, sondern auch unter die Schwächen und Fehler der eigenen Eltern, selbst dann, wenn sie eventuell schon tot sind. Nicht anklagend, anklagen kann ich mich nicht unter etwas beugen, sondern einfach sagen, Herr, ich beuge mich vor dir mit darunter, dass das so und so war. Das kann man auch bei einem Volk tun, sich mit darunter beugen, selbst wenn man die Dinge nicht mit zu verantworten hatte ursprünglich. Ja, wie sieht das aus? Die Sünde hat ihren Zahltag im Tod, einem körperlichen und ewigen Tod. Ewiger Tod wäre ewige Verdammnis. Die Leute damals in Babylon dachten, das ist doch ungerecht. Unsere Väter haben falsch gelebt und wir Kinder sitzen jetzt hier in der Gefangenschaft. Gott hat uns verlassen. Unsere Heilsgewissheit hängt an dem Tempel, wo Gott wohnt. Hier in der Gefangenschaft gibt es keinen Tempel. Wir haben auch keine Gewissheit mehr, dass Gott unter uns ist. Und dann schickt Gott ihnen einen Propheten und sagt, gut, ihr habt keinen Tempel mehr, aber ihr könnt ja mit Gott leben. Ihr könnt ihn Nummer 1 sein lassen in eurem Leben, ihr könnt euch von Unreinheit zurückziehen, könnt sozial hilfreich leben und dann wird Gott seine ganze Liebe euch erschließen und ihr werdet merken, er ist bei euch. Er hat euch nicht verlassen. Er hat euch zwar ein Stück gerichtet, damit ihr was lernt, sozusagen eine Stolperschwelle eingebaut auf eurem nationalen Weg, aber ihr seid nicht von Gott verlassen. Das könnte man auch heute diesem und jenem von uns sagen, der vielleicht in großer Not ist. Das bedeutet nicht, dass Gott dich verlassen hat, nur dass du vielleicht irgendetwas lernen solltest dabei, aber er dich da hindurchführen möchte. Hier heißt es, Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe. Leben heißt nicht nur biologisch, sondern auch seelisch und geistlich leben mit Gott. Nun, damals diese Gerechtigkeit, die man sich vor Gott erworben hat, konnte man auch sehr schnell verlieren. Wenn einer 70 Jahre lang mit Gott gelebt hat und im 71. Jahr hat er Mist gemacht in seinem Leben, dann war er weg vom Fenster Gottes. Wenn er allerdings einer, der 70 Jahre Mist gemacht hatte, im 71. Jahr sein Leben Gott zugewendet hat, dann hat Gott gesagt, gut, diese 70 Jahre vergebe ich dir, jetzt lebst du mit Gott und das reicht. Das finde ich interessant. Gott kann die Vergangenheit, eine schlechte Vergangenheit, wegnehmen. Gerade in der DDR sind ja zurzeit einige ehemalige Terroristen aufgetaucht und vielleicht werden es noch mehr werden, die, sage ich mal, ein neues Leben anfangen wollten, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es glückt ihnen nicht. Warum? Weil die Vergangenheit sie einholt. Und diese Vergangenheit haftet ihnen an, sodass sie wahrscheinlich darunter auch in der Zukunft leiden werden, bis dahin, dass sie viele Jahre vielleicht im Gefängnis verbringen müssen. Bei Gott ist es eigentlich so, dass mich meine Vergangenheit in diesem Sinne der Schuld nicht mehr einholen kann, wenn sie mir vergeben ist. Und das finde ich eine ganz großartige Unterscheidung Gott nimmt meine Vergangenheit weg in seiner Vergebung. Nicht, dass dann alles ungeschehen wäre, aber es kann mich in diesem Sinne nicht mehr so einholen, wie jetzt hier einer von seiner Schuld voll getroffen wird und auch seine ganze Zukunft wahrscheinlich ein Stück weit dadurch mit ruiniert ist. Gott nimmt die Vergangenheit weg durch Vergebung, das heißt, er bereinigt sie und schenkt mir dadurch Heilung im Leben. Aber man konnte damals auch seine Gerechtigkeit eben wieder verlieren und damit für ewig weg sein von Gottes Lebensfenster. Wie sieht es bei uns aus? Da denke ich an einen anderen Zahltag. Jesus sagte mal, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass ihm gedient werde, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das heißt, Jesus war bereit zu zahlen mit seinem Leben. Und dann heißt es im Kolosserbrief, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Gottes Umtauschkurs ist 1:1. Ein Lump gegen einen Gerechten. Ich könnte auch sagen, ein bisschen freundlicher, einen Ungerechten gegen einen Gerechten. Im Korintherbrief heißt es, 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, das heißt einen Gerechten, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, ja, umgetauscht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Gottes Umtauschkurs ist 1:1. Ein Ungerechter wird umgetauscht gegen einen Gerechten. Die verändern einfach den Platz und die Zuständigkeit. Und damals hieß es, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Und da ich ja sündige, wenn Jesus meinen Platz einnimmt, musste er sterben für mich. Deshalb steht bei Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt, an diesem Zahltag Gottes hat einer alles bezahlt und war bereit, zu diesem Umtauschkurs 1:1 meine schlechte Lebenswährung zu übernehmen und mir seine göttlich qualitativ gute Währung zu geben, in der ich ewiges Leben empfange. Alles, was Sünde ist, kann ich in meinem Leben selbst produzieren. Der Sünde sollt ist der Tod, steht Römer 6. Das heißt, die Selbstzerstörung und alles, was dabei entsteht, produziere ich selbst. Aber dann geht der Vers weiter. Gottes Gnadengabe aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und diese Gnadengabe, die kann ich nicht produzieren, die kann ich nur als Geschenk empfangen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Sünde kann ich selbst produzieren mit aller Selbstzerstörung, die dabei herauskommt. Das ewige Leben kann ich nur als Geschenk empfangen durch den Glauben an Jesus. Und jetzt kommt ein Punkt, der theologisch sehr wichtig ist, den die wenigsten Leute verstanden haben. Und es wäre gut, wenn Sie ihn verstehen. In Israel galt das Gesetz und über diesem Gesetz stand immer, wenn du gehorsam bist, wenn du es tust, dann wirst du gesegnet. Und diese Gesetzeszeit ging bis zur Kreuzigung Jesu. Als Jesus starb mit diesen Worten, es ist vollbracht, war die Gesetzeszeit zu Ende. Gesetzeszeit hieße, du musst etwas tun, damit du vor Gott gerecht bist. Die ganze Verkündigung von Jesus war in dieser Gesetzeszeit. Da kam zum Beispiel ein Mann zu ihm, der ihm eine gute Frage stellte. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Und Jesus fragt ihn dann nach den Geboten, es war ja Gesetzeszeit, und er gibt ihm diese Kurzfassung der Gebote, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, tue das, so wirst du leben. Tue das, so wirst du leben. Als einige Zeit nach Jesu Tod der Paulus in Philippi im Gefängnis saß und nachts durch ein kleines Erdbeben die Gefängnistüren aufplatzten, und der Gefängniswärter dann ganz erschreckt diese Leute zu sich ins Wohnzimmer holte, den Paulus und seinen Begleiter, dann fragte er sie fast die gleiche Frage. Er fragte ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und was sagt Paulus? Er sagt nicht, ich will dir mal schnell die 10 Gebote beibringen und dann tu sie, sondern er sagt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Wechsel verstehen. In der Gesetzeszeit hieß es, tue das, so wirst du leben. Wir leben aber nicht mehr in dieser Zeit, wir leben in der Gnadenzeit. Und da heißt es, glaube an den Herrn Jesus so wirst du und deine Familie selig werden. Und deshalb bin ich immer betrübt, wenn ich mit Leuten spreche und sie sagen, ja, ich halte mich an die 10 Gebote. Das ist der Inhalt meines Glaubens. Die 10 Gebote gelten auch heute noch als moralische, religiöse Richtschnur, aber sie gelten nicht mehr als Heilsweg. Sie gelten nicht mehr als Heilsweg. Das heißt, wenn ich sie zu so und so viel Prozent erfüllt habe, dann bringt mir das keine Pluspunkte bei Gott. Der Heilsweg dieses Gesetzes ist beendet, als Jesus starb. In der Bibel steht, dass jeder, der nicht alles hält, was im Gesetz steht, verflucht ist. Jeder, der nicht alles hält, was im Gesetz steht, sei verflucht. Und als Jesus starb, trug er den Fluch der Sünde. Es heißt nämlich, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, und dort hing er ja. Es heißt, Jesus hat diesen Gesetzesweg beendet, und deshalb werde ich heute vor Gott nicht mehr angenommen, weil ich so und so viel Prozent seiner Gebote dann und wann halte, sondern weil ich an Jesus glaube. Es hieße dann nicht mehr, halte dich, ich werde gerettet, weil ich mich an die Gebote halte, sondern halte dich an Jesus. Gut, mancher missversteht das jetzt sehr logisch, sagt schön, wenn ich gerettet werde, weil ich mich an Jesus halte, dann kann ich ja tun, was ich will. Die Hauptsache, ich habe irgendwann Jesus im Leben angenommen und diese geschenkte Gerechtigkeit von ihm, die kann ich ja nicht mehr verlieren. Ich bin der Überzeugung, dass man diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit nicht mehr verlieren kann, weil sie eben nicht erworben ist, sondern geschenkt wurde. Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht gesprochen werde, ohne Werke des Gesetzes. Aber für Christen gilt dasselbe wie für Nichtchristen, dass Sünde immer noch ein Trieb der Selbstzerstörung ist. Auch im Leben von Christen bleibt Sünde ein Trieb der Selbstzerstörung. Das heißt, ich kann meine Nerven ruinieren, ich kann meine Gesundheit kaputt machen, ich kann meine Partnerschaft in Frage stellen, ich kann finanziell in große Unordnung kommen, ich kann vieles verlieren durch eigene Schuld. Das heißt nicht, dass ich damit das ewige Leben verloren hätte, aber ich kann mein Leben wirklich in jeder Beziehung auch als Christ ruinieren. Aber Gott liebt mich, er wird mich nicht einfach laufen lassen, er wird mich züchtigen mit dem Versuch, mich zu ihm wieder in das richtige Verhältnis zurückzuholen, damit ich auch wieder Freude an Gott gewinne. Heute ist Zahltag in Deutschland, Umtauschkurs 1:1 oder 1:2. Bei dem Zahltag Gottes gab es nur einen Umtauschkurs, das war 1:1. Einen Ungerechten gegen einen Gerechten. Wenn ich das verstehe, werde ich mich sehr darüber freuen, werde Gott darüber loben, werde die 10 Gebote schon ernst nehmen, aber wissen, ich halte mich an Jesus. Das erste Gebot heißt ja, ich bin der Herr. Ich bin dieser lebensspendende Gott, der in deinem Herzen wohnen möchte, Jesus. Und ich will am Ende noch einmal dieses Zitat von Bonhoeffer bringen. Der Glaube bedeutet immer auch Gehorsam, dass ich diesem Herrn wirklich mein Leben anvertraue und auch folge, ihn ernst nehme und lobe. Er sagte, nur der Gehorsame glaubt. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz persönlich für diesen Zahltag Gottes, an dem du zu diesem Umtausch bereit warst, unser sündiges, ungerechtes Leben einzutauschen gegen dein gerechtes Leben. Darüber loben wir dich und danken dir, dass du jeden von uns kennst und liebst und möchten mit dir leben.